Hallihallo, da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts. Große Töchter ist ein Podcast, der einer breiten Öffentlichkeit feministische Inhalte möglichst niederschwellig zugänglich machen möchte. Das bedeutet auch, dass er gratis ist und gratis bleiben wird. Man kann ihn kostenfrei anhören und kostenfrei abonnieren. Große Töchter ist aber auch gänzlich unabhängig und damit auf die Unterstützung seiner HörerInnen angewiesen. Wenn du Große Töchter gut findest, dann kannst du den Podcast unterstützen, indem du freiwillig für ihn bezahlst. Das geht ganz einfach unter steadyhq.com/großetöchterpodcast. Den Link findest du in den Shownotes. Deine Unterstützung auf Steady ermöglicht es, den Podcast weiterzumachen und besser zu machen. Dankeschön.
Die Basis für Feminismus ist Empathie.
Wir leben in einer sexistischen, patriarchalen, rassistischen Gesellschaft. Da ist es vollkommen klar, dass ganz, ganz viel von diesem Sexismus internalisiert ist. Der steckt in allen von uns. Die grundsätzliche Frage ist halt, wie man damit umgeht.
Der Grund, warum wir uns alle schlecht fühlen, ist die Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus.
Feminismus, wie ich ihn verstehe, ist einerseits eine Haltung, andererseits eine Bewegung zur Transformation der Geschlechter und damit der Gesellschaftsverhältnisse.
Es wäre meiner Ansicht nach eine Form von mangelndem Verständnis für gesellschaftliche Zustände, wenn man nicht empört zumindest oder wütend darüber ist, welche Ungleichheiten eigentlich gesellschaftlich vorherrschen.
Also Wut ist gut.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Das ist wieder eine reguläre Große Töchter-Folge und kein Corona-Special und deshalb möchte ich wie immer zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Namoa, danke Uta, Agnes, Iris, danke Tina, Sarah, Stephanie, Lena, Alina, Simone, Julia, Daniela, Martha und Rebecca. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie ihr bereits eingangs gehört habt, unter steadyhq.com/großetöchterpodcast. Und wenn ihr dort ein Goodie-Paket auswählt, dann kriegt ihr auch Goodies zugeschickt. Heute gibt's für SupporterInnen außerdem noch eine besondere Überraschung. Ihr könnt nämlich einmal das Buch Übermacht im Netz von Ingrid Brodnik gewinnen und wie das geht, das erfahrt ihr dann im Outro, also dranbleiben nach dem Interview, sage ich euch dann, wie ihr das Buch gewinnen könnt. Und jetzt habe ich auch schon verraten, wer heute zu Gast ist, nämlich die großartige Ingrid Brodnik zum Thema Hass im Netz. Viel Vergnügen mit dem heutigen Interview. Ja, hallo liebe Ingrid, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne.
Ich beginne meinen Podcast immer mit, wer bist du und was machst du? Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, den ZuhörerInnen?
Gerne. Ich bin Journalistin und Buchautorin und ich bin seit ein paar Jahren auf die Digitalisierung spezialisiert und wie sie sich auf unsere Gesellschaft auswirkt. Und ich habe ein paar Bücher geschrieben, die einzelne Phänomene besonders betrachten, darunter eben Hass im Netz, über das oft aggressive Klima in Online-Diskussionsrunden und zweitens auch Lügen im Netz über Desinformation und wilde Gerüchte. Und mein letztes Buch, da ging es um die Macht großer Internetkonzerne, das heißt Übermacht im Netz.
Ich würde heute gern hauptsächlich über das erste Buch mit dir sprechen, aber dann zum Schluss auch so ein bisschen den Bogen schlagen zu dem neuesten Buch. Das Internet war ja in seiner ursprünglichen Utopie gedacht als so ein, oder von einigen Leuten auch gedacht, als so ein demokratischer, diskriminierungsfreier Raum, dass es so ein Raum werden könnte, in dem soziale Unterschiede ja unwichtig werden. Inwiefern ist diese Utopie denn aufgegangen? Ist das Internet ein demokratischer, fairer und vor allem auch geschlechtergerechter Raum, deiner Meinung nach?
Grundsätzlich ist diese Utopie so nicht aufgegangen, würde ich sagen. Also wir sehen sehr viele Räumlichkeiten, wo genau das Gegenteil stattfindet, wo zum Beispiel gerade auch Frauen vertrieben werden oder besonders sexistische Äußerungen erleben. Ich würde sagen, die große Herausforderung bei dieser Debatte ist ja, es gibt nicht das Internet an sich. Es gibt sehr viele unterschiedliche Communities und ich glaube, es gibt schon Diskussionsräume, die angenehmer sind, die auch fairer sind zu allen Teilnehmern. Und da gibt's halt besonders harte Räume. Aber grundsätzlich ist richtig, was du sagst. Die Eingangsphase, die ganz, ganz frühe Phase des Internets war eigentlich akademisch getrieben. Da waren vor allem Techniker, Wissenschaftler und Hippies sehr früh dabei. Und es gab so diesen Community-Gedanken, dass man egalitär diskutiert, dass sich das bessere Argument durchsetzen wird. Und das Problem war, dass das eigentlich eine wunderschöne Vorstellung war, aber dass es, glaube ich, zu viel erwartet war, dass nur weil wir jetzt online sind, wir viel sachlicher und fairer diskutieren. Und da gab es einfach sehr viele utopische Vorstellungen. Wenn man dann heute zurückblickt, wirkt das naiv, aber ich glaube, es war nicht naiv, sondern es war eigentlich total gut gemeint und auch schön. Nur was wir dann gesehen haben, je mehr Menschen das Netz nutzen, je wichtiger es wurde, dass es halt auch diese Schattenseiten gibt. Und das führt dazu, dass wir darüber jetzt reden müssen.
Eine dieser Schattenseiten ist ja der sogenannte Hass im Netz. Das ist ja ein gerade in letzter Zeit auch sehr häufig verwendeter Begriff. Was genau ist damit eigentlich gemeint?
Ja, jetzt ist natürlich das Absurde. Ich selbst habe ein Buch namens Hass im Netz geschrieben, muss aber sagen, Hass im Netz ist ein wahnsinnig vager Begriff, weil darin eigentlich sehr viele unterschiedliche Dinge oft subsumiert werden. Zum Beispiel wirkliche Hate Speech. Also wenn ich jemanden aufgrund der Zugehörigkeit oder vermuteten Zugehörigkeit zu einer Gruppe niedermache, ihn als quasi Mensch zweiter Klasse behandle, das ist eines, was darunter fällt, aber oft sind es auch normale Beleidigungen oder einfach Unfreundlichkeiten, die auch schon darunter subsumiert werden. Ich glaube, wir verstehen das Phänomen beleidigender bis bedrohlicher Kommentare darunter, die es umso mehr erschweren, dass wir sachlich und fair miteinander diskutieren. Aber als Begriff ist es leider tatsächlich sehr vage.
Du beginnst ja, also zu Beginn deines Buches oder relativ am Anfang schreibst du ja auch den bemerkenswerten Satz, in den sozialen Medien lässt sich permanent ein Scheitern des menschlichen Diskutierens beobachten. Warum glaubst du, ist das so?
Genau. Ich glaube, es gibt eigentlich zwei große Erkläransätze. Die erste Überlegung ist das Internet anders? Ist auch das Diskutieren auf Social Media anders? Und ich glaube, da ist offensichtlich ja, es gibt Unterschiede. Nämlich, es fallen subtile nonverbale Signale weg. Und es ist womöglich leichter, wirklich grob zu sein, wenn ich mein Gegenüber nicht vor mir habe, wenn ich dem anderen nicht in die Augen schauen muss. Das nennt man auch die Unsichtbarkeit im Netz. Und dadurch, dass wir online meist in schriftlichen Communities sind, ist es womöglich weniger bremsend, grob zu sein, weil ich sehe nicht, wie ich die andere Person gerade treffe. Dazu gibt es auch Untersuchungen. Zwei israelische Wissenschaftler, Asi Barak und Noam Lapidot-Leffler, haben das schon vor Jahren untersucht und die haben festgestellt, dass wenn in Diskussionsrunden, in Zweiergesprächen eine Webcam zwischengeschaltet war, die Augenkontakt herstellte, messbar weniger Beleidigungen und Bedrohungen fielen. Also es gibt Unterschiede im Medium, auch Anonymität kann durchaus ein Faktor sein. Es gibt etliche Faktoren, die Psychologen, zum Beispiel John Saller, auflisten, die online anders sind. Und dann ist der zweite große Erkläransatz, dass vielleicht auch Menschen, die unbehagliche Eigenschaften haben, die gern andere fertig machen, die gerne grob sind, online das besonders gut ausleben können. Also es gibt nicht die eine wunderbare Theorie, die alles erklärt, aber es gibt einige Theorien, mit denen man arbeiten kann.
Ja, du beschreibst ja auch sozusagen die dunkle Tetrade und wie sehr bestimmte Formen des Hasses oder auch des Trollings mit auch Sadismus genau. zusammenfallen.
Genau, ja. Das ist eben genau, das ist diese zweite Ebene. Also die eine Sichtweise ist, vielleicht gibt es Facetten des Internets, also dieser Kommunikation, die einen Unterschied machen. Und die zweite Überlegung ist, vielleicht gibt es Menschen in unserer Gesellschaft, die waren immer schon Sadisten, die wären auch ohne dem Internet Sadisten. Nur ist es vielleicht in meinem Offline-Umfeld nicht immer so leicht, meine sadistischen Neigungen auszuleben. Weil wenn ich in einem Dorf lebe und ins Wirtshaus gehe und ich führe mich dort immer auf, ich bin extrem grausam oder ich lache darüber, wenn anderen Menschen etwas Negatives passiert, dann werde ich vielleicht irgendwann ausgeschlossen. Das Praktische an gerade sehr konsequenzenfreier digitaler Kommunikation ist, dass wenn ich jemand bin, der dazu neigt, sadistisch zu sein, dann kann ich das online ausleben. Und vielleicht, um das ganz kurz zu erklären, was du da ansprichst, da gibt es eine sehr berühmte Studie, die heißt Trolls Just Want to Have Fun. Und da wurden Menschen eben gefragt, einerseits, ob sie Trolling machen und andererseits wurden auch Verhaltensmuster abgefragt, Einstellungen abgefragt, die mit Trollverhalten zusammenhängen. Trollen heißt, Internet-Trollen heißt, man erfreut sich daran, andere zu täuschen, andere hineinzulegen. Da geht es darum, etwas Provokatives zu schreiben und eine emotionale Reaktion zu verursachen. Und diese Forscher, einer von ihnen heißt Delroy Paulhus, die haben festgestellt, dass gerade Sadismus in einer Korrelation zu Trollverhalten steht. Man kann es einfach sagen, ich habe Delroy Paulhus auch interviewt, eben, es kann gut sein, dass Menschen, die ohnehin Sadisten waren, auch ohne dem Internet, halt das online gut ausleben können.
Mhm. Ich würde ganz später nochmal auf das Thema Trolling zurückkommen. Aber jetzt nochmal die Frage zu Hass im Netz allgemein. Inwiefern ist das deiner Beobachtung nach ein geschlechterspezifisches Phänomen? Was hat Hass im Netz mit Gender zu tun?
Sehr viel. Mhm. Aber es ist kompliziert.
Ja.
Nämlich, wenn man sich anschaut, wer Betroffene von Beleidigungen, Bedrohungen, Sexismus wird, dann kann man sagen, dass eigentlich kann es jeden treffen. Es kann jedes Geschlecht, jeder Mensch kann Betroffener werden von üblen Beleidigungen. Es gibt eine wirklich gute Untersuchung des Pew Research Centers aus den USA, die auch immer wieder zitiert wird, einfach weil sie sehr umfassend ist. Und da kam sogar heraus, dass wenn man unterschiedlichste Formen von Online-Harassment nimmt, was wir im Deutschen wohl als Hass im Netz bezeichnen würden, wenn man unterschiedliche Formen betrachtet, geben Männer sogar eine Spur öfters an, dass sie Betroffene sind. Das ist recht interessant. Mhm. Nur, wenn ich so an dieser Oberfläche Stopp machen würde, würde ich sagen, okay, kein großes Problem für Frauen. Nur, wenn man dann genau hinschaut, sieht man Unterschiede in der Art und Weise, welche Hasskommentare oder welche Beleidigungen Frauen erleben. Und da ist sehr deutlich, dass gerade Sexismus etwas ist, das Frauen trifft, gerade auch junge Frauen. Ich habe die Zahlen eh auch mitgebracht, weil die immer das Wichtigste sind in der Debatte. Wenn man sich speziell die Gruppe der 18- bis 29-jährigen Frauen anschaut, da sagen 21%, also eine von fünf, dass sie sexuelle Belästigung im Netz erlebt haben. Mhm. Und im Vergleich dazu sagen das nur 9% der gleichaltrigen Männer. Das deckt sich auch mit anderen Beobachtungen, dass gerade diese sexuelle Form der Belästigung etwas ist, das Frauen stärker trifft. Und dann gibt es noch eine zweite wichtige genderspezifische Komponente, nämlich nicht nur die Frage, wer wird beleidigt. Ich muss auch anmerken, nicht alle Untersuchungen kommen zum gleichen Ergebnis. Es gibt auch Untersuchungen, wo mehr Beleidigungen von Frauen gemessen worden sind. Darauf können wir dann noch eingehen. Aber die zweite wichtige Komponente ist, was löst das aus? Und das, finde ich, ist fast das Spannendste. Es gibt diese Frage, ob mit einer aggressiven Stimmung im Netz speziell Frauen vertrieben werden aus der öffentlichen Debatte. Weil ein feministisches Anliegen ist ja, dass Frauen gleichermaßen wie Männer teilnehmen können, ihre Meinung, ihre Sichtweise einbringen können. Wir sehen aber, dass wenn Frauen beleidigt werden, dann ist stärker eine Art Silencing oder man nennt das in der Wissenschaft oft auch Chilling-Effekt messbar. Das heißt, nach einer erlebten Beleidigung sagen Frauen eher, dass sie das als extrem oder sehr beunruhigend empfunden haben. Und auch eine Untersuchung aus Norwegen kam zum Ergebnis, dass Frauen nach Erhalt beleidigender Kommentare ihre Teilnahme an öffentlichen Diskussionen stärker einschränken. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr, dass wir im Internet diese Hoffnung hatten, alle können ihre Stimme äußern, jeder kann mitdiskutieren, aber dass dieses grobe, diese aggressive Stimmung dort, auch die sexualisierte Stimmung dort, gerade dazu führt, dass manche Frauen sich zurückziehen.
Mhm. Das heißt, Frauen erleben überdurchschnittlich viel Hass, aber empfinden ihn auch zusätzlich als noch viel mehr bedrohlich als Männer das tun und ziehen sich dann zurück. Habe ich das richtig verstanden?
Frauen erleben eher Sexismus, das ist ganz deutlich. Und es gibt unterschiedliche Ausmaße, unterschiedliche Studien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wie groß das quantitative Ausmaß ist. Aber was die einschüchternde Wirkung betrifft, ist die bei Frauen stärker messbar.
Warum glaubst du, ist es so, dass Frauen vor allem sexualisierte Gewalt erfahren im Netz?
Eine wirklich perfekte Antwort darauf habe ich nicht. Es gibt ein paar Erkläransätze. Einer ist, dass wir eben online das Gleiche sehen wie offline und dass die Welt nicht so egalitär und gleichförmig und gleichbehandlungsfreundlich ist, wie man sich das oft manchmal vorstellen oder erhoffen möchte. Und es ist so, es gibt zum Beispiel die Expectation States Theory, die besagt, dass Menschen, je nachdem, mit wem sie sprechen, eine andere Erwartungshaltung haben. Und wir sehen das zum Beispiel, ich nehme Videospiele heran, dass Videospiele zum Beispiel ein sehr männlich dominierter Ort sind. Da kann es sein, dass ich von einer Frau anders und wütender begegne. Es gibt etliche Untersuchungen, die zum Beispiel in Videospielen zeigen, dass Frauen häufiger Beleidigungen abbekommen. Und eine Erklärung kann sein, dass Frau in dieser Wahrnehmung der Hierarchie im Videospiel niedergerankt wird sozusagen. Dann gibt es auch Untersuchungen, die deuten darauf hin, dass es eine Art Social Dominance Orientation gibt. Das heißt, wie erklärt man das leicht? Menschen, die davon ausgehen, dass es Hierarchien zwischen Menschen gibt. Also die sagen, ein Mann ist eigentlich mehr wert als eine Frau. Das kann natürlich auch sagen, ein Nicht-Jude ist mehr wert als ein Jude, ein Weißer ist mehr wert als ein Schwarzer. Aber für den Fall von jetzt Frauen und Männern gab es auch schon Untersuchungen, die zum Ergebnis kamen, dass jene User im Videospiel, die an eine Social Dominance Orientation, die eine zeigen, dass die eher Sexismus auch zeigen. Das heißt, wenn ich Frauen eher als weniger wertvoll oder weniger wichtig erachte, bin ich vielleicht eher geneigt, sexistisch zu sein. Und dann es gibt ein bisschen einen Streit in der Forschung. Es gibt dann auch noch eine andere Studie, die erzähle ich gern, weil die einfach so plastisch ist. Wir haben leider wirklich wenig Wissen über die Täter. Das ist das große Problem. Wir wissen sehr viel über wir wissen einiges über die allgemeine Bevölkerung, wie Leute das Problem wahrnehmen. Wir wissen aber wenig über die Personen, die solche Dinge schreiben. Und wir wissen auch wenig über die wirkliche Motivation. Es gibt nur Ansätze der Erklärung. Und eine interessante Untersuchung stammt aus dem Online-Spiel Halo. Das ist eigentlich ein Shooter, recht unspektakulär. Und da haben die Wissenschaftler eine echt clevere Studie durchgeführt. Im Online-Spiel höre ich ja die Stimme der anderen Person. Und ich höre in der Regel oder oftmals, ist es jetzt eher ein Mann oder eher eine Frau. Und es war wirklich messbar, wenn eine Frau quasi mit Mikrofon saß, mit den anderen spielte, dass die öfters Beleidigungen im Videospiel abbekam. Und ein kleines interessantes Detail war auch noch messbar, dass gerade Spieler im Online-Spiel, die besonders schlecht gerade spielten, eher zur Beleidigung neigten. Und das ist so ein bisschen die Theorie, dass ich meine Hierarchie sichere, indem ich quasi nach unten trete und unter mir dann nochmal eine Frau quasi runtertrete. Es war statistisch gesehen in dieser Untersuchung so, dass die männlichen Spieler, die gut spielten, weniger zu Beleidigungen von Frauen tendierten. Aber es gibt nicht die eine wunderbare Erklärung für alles. Ich würde so sagen, was wir online halt umso mehr sehen, ist, dass wir nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben.
Mhm. Ein Eindruck, den ich auch habe, aber das liegt vielleicht auch an der Bubble, in der ich verkehre, ist, dass es vor allem auch Frauen ganz oft sind, die in der Öffentlichkeit als Feministinnen auftreten oder die dem linken politischen Spektrum zuzuordnen sind, die ganz besonderem Hass ausgesetzt sind. Also du beschreibst ja in dem Buch den Fall von der US-Amerikanerin Anita Sarkeesian, die Videospiele sozusagen feministisch analysiert hat. Und auch in Österreich sind die bekannten, also der bekannteste Fall ist wohl der von Sigi Maurer, in jüngster Zeit jetzt Alma Sadic. Also ich habe den Eindruck, dass es vor allem Frauen sind, die so dem linken politischen Spektrum zuordnbar sind und die auch als Feministinnen in der Öffentlichkeit sind, die am härtesten angegriffen werden. Deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
Anekdotisch würde ich auch sagen, dass in Österreich einige Fälle wirklich Frauen, die sich als Feministinnen bezeichnen, beziehungsweise die einem linken Spektrum angehören oder zugerechnet werden, getroffen hat. Wirkliche Untersuchungen, quantitative in Österreich kenne ich dazu nicht, aber wenn ich jetzt auch historisch ein bisschen zurückdenke, ich behandle dieses Feld ja seit vielen, vielen Jahren, kann ich mich erinnern, einer der ersten großen Shitstorms hat die Gabriele Heinisch-Rosek betroffen, die damalige Frauenministerin. Das war diese Auseinandersetzung mit Andreas Gabalier. Dann Elke Rock, damals Lichtenecker, Ö3-Moderatorin. Dann Stefanie Sargnagel hat auch mal was Großes abbekommen, wenn ich mich recht erinnere. Dann hatten wir eben den Fall Sigrid Maurer und dann Alma Sadic. Ich würde sagen, auch wenn ich eine Frau aus dem rechten Spektrum bin und ich bin sichtbar, muss ich mit Sexismus rechnen. Weil es gibt auch Sexismus von eindeutig linken Usern gegen solche Akteure. Ich gebe ein Beispiel. In Deutschland gibt es die Populistin Beatrix von Storch. Und das ist ein recht lang herliegender Fall, er ist recht bald gelöscht worden, das Posting, aber da hat ein Typ, der aus der Linken kommt, hat ein Foto gepostet nach der Tortung von Beatrix von Storch, dieser Rechtspopulistin, da hatte sie dann diese Torte im Gesicht und die hat ihr Bild genommen und hat sie in eine Bukake-Szene hinein retuschiert. Ich habe bis dahin nicht gewusst, was Bukake ist. Das ist eine Szene, wo mehrere Männer auf eine Frau onanieren. Und er hat das anscheinend sehr lustig gefunden, eine Rechtspopulistin in eine Pornoszene hinein zu retuschieren. Finde ich sexistisch und er hat es dann auch gelöscht. Aber zur Frage zurück, trifft es eher linke Frauen? Ich würde sagen, was wir sehen im rechten Spektrum ist, dass die oft eine Fähigkeit haben, große Shitstorms loszutreten. Und dass wir hier eine Quantität dann oft sehen, die beeindruckend ist, also in einem negativen Sinne. Auch Alma Sadic. Das ist häufig so, dass zum Beispiel in dem Fall FPÖ-Akteure oder rechte Seiten Stimmung machen, sie in ein unvorteilhaftes Licht drücken und dann hagelt es auf sie ein. Und da würde ich sagen, dass diese Art des Lostretens von Wut und von Provozieren von Wut oft im rechten Spektrum beobachtbar ist. Aber ich würde zurückhaltend sein, weil auch Rechtspopulistinnen tatsächlich Sexismus meines Erachtens erleben, aber vielleicht die Quantität, die in dieser rechten Blase dann losgetreten wird, eine besondere ist. Aber das ist jetzt ohne wissenschaftliche, das ist eher mein persönlicher Eindruck. Ich selbst hätte gerne eine Untersuchung. Ich fände das super, wenn das jemand mal wirklich quantitativ untersuchen könnte.
Mhm. Was mich auch noch interessieren würde, aber ich weiß auch nicht, ob es da Untersuchungen dazu gibt, wie der Zusammenhang zwischen Sexismus und anderen Diskriminierungsformen aussieht. Also zum Beispiel bei Alma Sadic haben wir ja diesen Zusammenhang gehabt zwischen Sexismus und Xenophobie, nenne ich es jetzt mal, oder Geflüchtetenfeindlichkeit, weil sie ja quasi auch ein Flüchtlingskind ist. Ja. Wie verändern diese anderen Faktoren dann den Sexismus, den Frauen erleben?
Ah, das ist interessant, ja. Tatsächlich würde ich zumindest aus der Erfahrung sagen, dass es Faktoren gibt, die Wut begünstigen. Und Alma Sadic ist so ein klassisches Beispiel. Einerseits ist sie Frau, aber sehr viele Kommentare waren nicht einfach nur in die Richtung beleidigend, dass sie eine Frau ist, sondern gerade, dass sie in Bosnien geboren wurde. Und ich kann auf mehreren Ebenen tatsächlich quasi umso mehr Feindfläche werden. Da gab es auch, oder ein anderes berühmtes Beispiel, Dunja Hayali, die deutsche Fernsehmoderatorin, die hat Migrationshintergrund, ist eine Frau und lesbisch. Das ist wirklich ein wunderbares Feindobjekt für Menschen, die vielleicht ja sowohl Homosexuelle ablehnen, als auch selbstbewusste Frauen, als auch Migranten. Und ich muss mir das anschauen, das ist eine gute Frage, interessiert mich auch, wie stark man das messen kann, dass Leute, die, sagen wir so, Frauen als eher als Menschen zweiter Klasse achten, auch in andere Richtung dann dazu neigen. Aber tendenziell ist mein Eindruck, wenn ein Mensch dazu neigt, eine Hierarchie von der Gleichrangigkeit oder die Gleichrangigkeit von Menschen in Frage zu stellen und sehr hierarchisch sieht, wer quasi mehr Respekt verdient und wer weniger verdient, dass vielleicht ich dann geneigt bin, auch unterschiedliche Gruppen gleich einmal niederrangig zu behandeln. Das ist jetzt mal salopp aus dem Bauch gesprochen.
Ich habe da ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit der Vanessa Spanbauer und die hat gemeint, sie erlebt als schwarze Frau, und das ist auch ihr Eindruck, einfach andere Formen von Hass im Netz als weiße Frauen in ihrem Leben, weil während weiße Frauen ganz oft eben so diese sexualisierte Form des Hasses erleben, also Vergewaltigungswünsche und so weiter, hat sie gemeint, bei ihr kommt das überhaupt nicht, bei ihr sind es eher tatsächlich so Morddrohungen und Todeswünsche als Vergewaltigungswünsche, und das fand ich auch sehr interessant, also deshalb fände ich einfach so sozusagen als Forschungsfrage sehr interessant, wie sehr Rassismus und Xenophobie dann den Sexismus eigentlich verändern.
Das ist interessant, vielleicht nur eine eigene Beobachtung meinerseits. Ich habe im Fall Alma Sadic wirklich viele Kommentare gelesen. Und da gab es übelste sexistische Beleidigungen. Das ist bei Frauen häufig so die Unterstellung, man hätte sich hochgeschlafen. Also einfach so diese ekligen, diese Herabwürdigung der Leistung einer Frau. Das Zweite, muss ich aber sagen, ist, häufiger fand ich den Rassismus im Fall Sadic. Ja. Es ist schon richtig, beides zu betonen, nur meine Erfahrung, zumindest anekdotisch, ist schon, dass Frauen mit Migrationshintergrund noch einmal übler Dinge erleben. Und ich gebe nur ein Beispiel. Vor Jahren hat die Wienerin so ein Video gemacht, wo Journalistinnen ihre Beleidigungen vorgelesen haben. Und da waren ein paar richtig arge Beispiele drin, Und von klassischen Vergewaltigungswünschen etc. Aber ich muss sagen, mir ist ein Kommentar besonders in Erinnerung geblieben. Ich kann ihn sinngemäß wiedergeben. Die Olivera Stajic, die Journalistin des Standard, hat auch einen Kommentar vorgelesen. Und da wurde sinngemäß irgendwie argumentiert, ja, Frau Stajic sollte und ihresgleichen sollte lieber in der Putzkolonne arbeiten. Was natürlich auf die Herkunft von ihr anspielt, dass sie quasi BKS, bosnisch-kroatisch-serbisch, dass das ihre Muttersprache ist. Und das finde ich bis heute interessant. Ich zum Beispiel bin ja auch Frau, ich denke mir oft, das klingt jetzt doof, aber in einer Situation, wo man sichtbar ist im Internet, hat man sicher noch mal eine Spur leichter, wenn man nicht Migrationshintergrund hat. Mhm. Weil es ist einfach noch eine zusätzliche Angriffsfläche.
Ja, genau. Und ich finde halt, es ist dann immer auch so eine interessante Intersektion eben aus verschiedenen Diskriminierungsstrategien, weil auch wenn ihr gesagt wird, sie soll in der Putzkolonne arbeiten, das wird ihr ja gesagt sozusagen als Frau mit Migrationshintergrund. Also es ist dann, finde ich, beides. Genau. Weil einem Mann mit Migrationshintergrund wäre das wahrscheinlich dann auch nicht gesagt worden. Ja, das ist das, was ich so faszinierend finde.
Genau, das Kastal-Denken gibt es in allen Schattierungen, ja.
Genau, ja. Du hast ja eben schon Silencing als die Strategie, die sozusagen dahinter liegt, angesprochen. Also der Versuch, dass man halt Frauen oder andere marginalisierte Menschen, die halt sich im Internet, die im Internet eine Meinung vertreten, sozusagen zurückdrängt und zum Schweigen bringt. Wie kann man diese Strategie entgegenhalten? Also wie kann man sich nicht verdrängen lassen? Was kann man da dagegen tun?
Die Frage ist halt, ob man es möchte, weil was ich grundsätzlich glaube, was wichtig ist, wenn ich selbst etwas Übles erlebe, ist es immer meine Entscheidung als Betroffene, wie ich damit umgehen will. Und wenn ich sage, das belastet mich zu sehr, ich lösche all meine Accounts, dann ist das, ich glaube, dann ist das für manche vielleicht die richtige Variante, wenn mir das zu sehr zusetzt. Aber wenn ich sage, ich will mich nicht mundtot machen lassen, ich will jetzt gezielt dagegen halten, dann gibt es ein paar Taktiken, die man anwenden kann. Und die sind eigentlich Taktiken, die generell oft praktisch sind, nämlich das allererste und wichtigste ist mal, würde ich jeder Frau empfehlen, die sowas erlebt, alles dokumentieren. Einerseits kann ja sein, dass ich vielleicht mal etwas anzeigen möchte und es ist gar nicht so leicht, einen Screenshot zu machen, der verständlich genug ist vor Gericht, wo ich den gesamten Kontext erkenne, die Uhr lesen kann. Das ist wirklich schwierig, gute Screenshots zu machen, aber das erste ist mal alles dokumentieren und dann kann ich drüber nachdenken, spreche ich es an. Beim Ansprechen ist immer die Schwierigkeit, können wir auf den Fall Maurer eingehen, nenne ich den Namen. Auf jeden Fall kann man solche Dinge ansprechen, ohne die Namensnennung zu bringen. Also auch um zu zeigen, was man gerade erlebt. Also das erste ist dokumentieren, sich überlegen, ob man es ansprechen will. Und ich muss ja auch nicht als Ansprechen als erstes an eine Öffentlichkeit gehen. Ich kann vielleicht auch nur mal Freunde und Bekannte anschreiben und denen sagen, Leute, schaut's, was ich da gerade erlebe. Weil die Chance hoch ist, dass die einen unterstützen werden oder weil sie auch vielleicht gute Tipps haben, was man da machen kann. Also das erste ist eben nicht stumm bleiben im Umfeld oder womöglich auch öffentlich Stellung beziehen. Und dann ist immer die Frage, wenn du sagst, wie kann ich nicht vom Silencing eingeschüchtert werden? Ich kann selbst ansprechen. Ich kann es auch komplett ausblenden. Ich glaube, dass in manchen Fällen komplettes Stillschweigen auch eine Variante sein kann, wenn ich zum Beispiel nicht will, dass dieser Aspekt über mich jetzt diskutiert wird. Das kann durchaus auch eine Variante sein. Aber was ich dann trotzdem machen soll oder die Frage stellen soll, ist, schreibe ich noch über das, worüber ich schreiben möchte? Ich gebe ein Beispiel. Ich habe das auch im Buch drin, da ging es um eine Feministin, die ihr Blog eröffnet hat und eben zu feministischen Themen gebloggt hat und die hat natürlich beleidigende Kommentare bekommen, auch unfreundliche E-Mails und ein E-Mail war dann besonders unangenehm, da wurde eine Vergewaltigungsszene beschrieben und das ist schon eher unangenehm, ein E-Mail zu bekommen, wo sehr, sehr detailliert eine Vergewaltigungsszene geschickt wird. Das sind dann häufig E-Mails, die kommen von einer anonymen E-Mail-Adresse, die man nicht nachrecherchieren kann. Und diese Bloggerin hat mir gesagt, es ist gar nicht so leicht, dann nicht jedes Mal, wenn man bloggt, drüber nachzudenken, was kommen dann für Kommentare, welche E-Mails kriege ich dann? Und ich glaube, da muss man zu einem gewissen Grad, wenn man das will, sich überlegen, versuchen auch anzukämpfen und zu sagen, nein, ich lasse mich nicht unterkriegen. Und da hilft ein Netzwerk. Da hilft es zum Beispiel, wenn ich andere Feministinnen kenne, mit denen ich mich austausche, die mir den Rücken stark machen. Ich habe auch mal geredet mit einer Bloggerin aus Deutschland, die hat die ist Plus Size und hat für ein großes deutsches Medium einen Blog geführt und hat dann natürlich diese herabwürdigenden Kommentare über ihr Aussehen bekommen. Es ist oft wirklich das Schema F, wie diese Dinge passieren. Und ja. Aber sie hat nicht damit gerechnet gehabt. Es war auch sehr früh. Das ist schon einige Jahre her. Sie hat nicht gewusst, wie übel es werden kann. Und das Medium hat sie auch nicht vorbereitet. Und sie hat sich dann ziemlich allein gefühlt. Und sie hat dann eigentlich, das war ihre eigene Idee, andere Bloggerinnen angeschrieben, denen es gleich gehen könnte und hat gemerkt, ja, die erleben auch die gleichen Sachen und das hat ihr gut getan. Und das ist eben dieses, was ich extrem brauche, ist ein Netzwerk, dass Leute dann für sich das abstrahieren können und merken, das bin nicht ich, der da kritisiert wird, das ist eine fiktive Person, die diese Person vor Augen haben. Es ist ja das gerade, weil zum Beispiel Bloggerinnen, die aus unterschiedlichen Kontexten leben, das Gleiche bekommen, das Gleiche erleben, zeigt ja, da geht es nicht um die Person. Da geht es nicht darum, wie die Person ausschaut oder da geht es eigentlich darum, dass nach einem Muster Frauen fertig gemacht werden. Und dieses Abstrahieren, das hilft, dass man so ein bisschen, glaube ich, von sich wegschiebt. Es gibt sicher noch andere Tipps, aber ich würde schon sagen, dieses erstens dokumentieren, dann zweitens ansprechen, zumindest im Freundeskreis, vielleicht auch oft öffentlich und drittens überlegen, lasse ich mich gerade einschüchtern oder finde ich das richtig, was ich schreibe, und ich bleibe dabei. Und da hilft es eben, ein Netzwerk haben. Das sind so ein paar Dinge, wie man sich wehren kann. Nur ich sage noch eines dazu, das ist in der Theorie leichter als in der Praxis. Warum? Wenn ich wirklich zugehagelt worden bin mit Beleidigungen, das zehrt einen aus. Da geht es gar nicht um selbstsicher sein oder nicht selbstsicher, aber wenn Menschen mal hunderte Kommentare schon bekommen haben, niemand ist so hart, dass das komplett an einem abprellt.
Ich habe, weil du gemeint hast, es ist wichtig, das zu abstrahieren, ich habe die Erfahrung gemacht, und das ist auch was du beschreibst in deinem Buch, dass die Leute oft total überrascht sind, wenn man auf irgendwas zurückschreibt oder antwortet. Also da kommen dann so Nachrichten wie, oh Gott, ich habe gar nicht gedacht, dass du das wirklich liest. Das finde ich auch sehr interessant, dass man irgendwie tatsächlich offenbar nur mit einer Projektion interagiert, wo man gar nicht irgendwie vor Augen hat, dass das ein echter Mensch ist, ganz oft.
Genau, das ist dann oft ein sehr überraschendes Erlebnis für Leute, wenn ihm eine wirklich unfreundliche E-Mail kommt. Es gibt manche, die machen sich richtig einen Sport daraus, dass sie antworten, einfach nur um zu schauen, gibt es Leute, die dann zurückrudern. Und es gibt wirklich Menschen, die dann zurückrudern. Oder man kann es auch online ein bisschen anders, was auch ein guter Tipp ist, wenn was nicht eine richtig üble Beleidigung ist, sondern vielleicht so ein bisschen stänkerisch oder so ein bisschen seltsam, dann kann man auch mal nachfragen und fragen, wie meinen Sie das? Weil interessanterweise die Nachfrage, wie meinen Sie das, oft ein guter Test ist, also die Spreu vom Weizen trennt. Die dann wirklich sachlich diskutieren wollen, werden auf einmal umgänglicher. Und die sagen, die quasi ein Feindbild vor Augen haben, sagen, naja, du als linksgrün versiffte, was weiß ich, dann weiß man sofort, okay, mit dem wird man nicht mehr gut argumentieren oder gut diskutieren können. Aber ja, dieses Antworten kann auch eine Variante sein. Ich muss sagen, ich bin selbst zurückhaltender geworden zu antworten, einfach auch, weil ich sehr viele Erlebnisse gemacht habe, wo die Antwort exakt nichts bringt. Wo man dann umso mehr zugespammt wird mit Verschwörungstheorien. Ich kann mich erinnern, es gab einen User, der hat eine Falschmeldung über Eva Glawischnik auch mir per E-Mail geschickt, und ich habe gewusst, dass das falsch ist und dass es einen Faktencheck gibt, und habe ihm das einfach zurückgemailt. Und dann habe ich noch mehr E-Mails mit noch absurderen Behauptungen von ihm bekommen. Also man darf nicht glauben, dass es in jedem Fall funktioniert, aber in manchen Fällen kann es schon funktionieren.
Wir haben jetzt so über den persönlichen Umgang mit Hass im Netz gesprochen. Gerade der Fall Sigi Maurer hat ja so die rechtlichen Grenzen aufgezeigt, die man hat, um sich überhaupt dagegen wehren zu können. Hat sich da seit diesem Fall etwas getan, damit Opfer von Hass im Netz sich auch quasi juristisch zur Wehr setzen können?
Im Konkreten nicht. Es ist ja im Justizministerium, wird ja an einem Reformpaket gearbeitet, das auch das Strafrecht umfasst. Das heißt, es ist noch zu früh, um zu wissen, was da jetzt rauskommen wird. Aber das ist auf jeden Fall ein Prozess, der sicher auch eine Folge solcher Fälle und auch anderer Erlebnisse auch von Frauen ist. Also da muss man, das ist noch zu früh, aber um das einzuschätzen. Aber ich würde schon sagen, was solche Fälle wie jener von Sigrid Maurer, die haben eine Bedeutung, eine gesellschaftliche Bedeutung, weil das Problem damit sichtbar wird. Das Tragische ist ja, für Leute, die im Internet aktiv sind, die wissen das seit vielen Jahren, dass wir hier ein Problem haben, dass auch Frauen übelste sexistische Entgleisungen erleben. Aber ich glaube, es braucht leider solche berühmten Fälle, damit Leute, damit das gesellschaftliche Bedürfnis nach einem besseren Opferschutz vorhanden ist. Und zur Frage, was könnte da passieren? Naja, ich glaube, es geht darum, dass tatsächlich Betroffene leichter Hilfe von Staatsanwälten bekommen. Ich erkläre das ganz kurz rechtlich. Es ist so, dass wenn ich beleidigt werde, übelst angemacht werde, dann habe ich juristisch durchaus Möglichkeiten, mich zu verteidigen, aber ein Teil dieser Verteidigungsmöglichkeit ist im sogenannten Privatanklagedelikt drinnen. Das heißt, da ist kein Staatsanwalt zuständig, sondern da trage ich als betroffene Person das finanzielle Risiko. Da hole ich mir in der Regel einen Medienanwalt oder Medienanwältin, die Juristin bringt das dann ein. Und wenn ich vor Gericht gewinne, super. Aber wenn ich vor Gericht verliere, dann zahle ich meinen Anwalt, meine Anwältin, die juristische Vertretung der Gegenseite und die Prozesskosten. Und das kann ziemlich teuer sein. Und Delikte wie Beleidigung und üble Nachrede, die sind eben Privatanklagedelikte. Aber es gibt auch Tatbestände, die sind Offizialdelikte. Da ist der Staatsanwalt zuständig. Und das ist die gefährliche Drohung, das ist die Verhetzung, das sind quasi die ärgeren Straftatbestände sozusagen. Und da ist der Staatsanwalt zuständig. Das Problem ist nur, die Fälle, wo Frauen übelste Dinge erleben, die passen oft nicht in diese Paragraphen hinein. Vieles ist keine gefährliche Drohung, auch wenn es bedrohlich klingt. Ich gebe ein Beispiel, das ich immer bringe, ist, wenn jemand postet, du solltest dich nicht wundern, wenn du vergewaltigt wirst, dann ist das in der Regel keine gefährliche Drohung, weil das zu vage ist, auch keine direkte Absicht erkennbar ist. Wenn aber jemand postet, ich stehe morgen um 7 Uhr früh in der Baumgasse 36 und vergewaltige dich auf deiner Türmatte, habe ich wahrscheinlich oder möglicherweise bessere Karten bei der Justiz, weil es sehr konkret ist, Adresse, Ort und Absichtserklärung. Und das Blöde ist, dass gerade diese typischen Kommentare, diese vagen Vergewaltigungswünsche, diese sexistischen Äußerungen, dass die nicht in den häufig nicht in den Tatbestand der gefährlichen Drohung hineinfallen. Und dann nur als Beleidigungen verfolgt werden können. Und dann gibt es ein bisschen, es ist viel komplizierter noch als das, dann gibt es ein bisschen einen Streit, ob in den Verhetzungstatbestand reinfällt oder nicht. In der Praxis kenne ich keine solche Fälle, wo das mit nach Verhetzung durchgegangen wäre. Egal, ich möchte jetzt nicht bis ins letzte Detail reingehen. Worauf ich hinaus will ist, wir haben eigentlich recht gute Gesetze grundsätzlich in Österreich. Also bei uns ist eigentlich vieles eh schon verboten. Nur ich glaube, es wäre gut, wenn man so ein paar Lücken oder vor allem Lücken bei der Durchsetzung schließen könnte, damit gerade betroffene Frauen das nicht auf eigene finanzielle Kosten durchfechten müssen, sondern dass dann ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin zuständig ist.
Mhm. Ich habe vor kurzem auch die Erfahrung gemacht, da habe ich auf Twitter gepostet etwas über die zahlreichen Frauenmorde, die es schon gab. Das war, glaube ich, im Februar und da gab es schon, glaube ich, 6 Frauenmorde in Österreich. Und ich habe halt gepostet, schon 6 Frauen wurden heuer umgebracht, irgend sowas in der Art. Und dann hat jemand drunter gepostet, du wirst die 7. sein. So. Ja. Und ich bin dann halt auch zur Polizei gegangen und war dann letztlich nicht, also weil mir das auch geraten wurde, weil es geheißen hat, das könnte gefährliche Drohung sein, war es dann natürlich nicht und es hat auch nicht funktioniert. Also ja.
Darf ich fragen, hast du das als Anzeige eingebracht oder ist das genau. Schon dann?
Genau, ich bin zur Polizei gegangen und habe es angezeigt und dann kam halt von der Staatsanwaltschaft ein Brief, wo halt, also ich kann jetzt nicht mehr den Wortlaut genau wiedergeben, aber es wurde mir mitgeteilt, dass es eben keine gefährliche Drohung ist, weil es halt nicht konkret genug ist und irgendwie, weil es mich nicht, ja, weil es halt mich nicht ausreichend in Angst und Schrecken versetzt hätte oder so in der Art, ja.
Ja, also falls du den Brief noch hast, ich würde mich das sehr interessieren, weil ich solche Beispiele immer sammle, muss ich dazu sagen.
Ich muss ihn suchen, ich habe ihn wahrscheinlich noch, dann schicke ich ihn dir.
Ja, gern. Das ist ja. Genau das Problem. Es ist auch, man muss dazu sagen, was, glaube ich, für Normalbürger oft eine Überraschung ist, es ist oft auch ein Glücksspiel. Gerade dieses Feld, ab wann ist etwas Verhetzung, ab wann ist etwas eine gefährliche Drohung? Diese Meinungsdelikte sind sehr interpretationsweit. Und es ist auch nicht immer so, dass es bei allen alles komplett ausjudiziert ist. Das heißt, manchmal hat man Glück und manchmal hat man Pech, ob ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin, ein Richter, eine Richterin das durchgehen lässt oder das dann ernsthaft verfolgt. Ich habe mal eine Geschichte gemacht im Profil über Verhetzung. Und ich fand das total faszinierend. Ich habe Gerichte und quasi Staatsanwaltschaften angefragt, welche Fälle von Verhetzung tatsächlich zur Verurteilung geführt haben. Und da hat man wirklich eine Bandbreite gesehen. Und die Praxis vermittelt den Eindruck, dass es einfach große Schwankungsbreiten gibt, wie ernsthaft manche Dinge verfolgt werden. Und das ist ein riesiges Problem, weil das ist ja, ich kann ja Recht nicht nach dem Casino-Prinzip haben, wo in manchen Fällen ich Glück habe und in anderen Fällen überhaupt nicht. Und dann muss ich eines sagen, grundsätzlich, wenn etwas wichtig ist, ist meine Erfahrung, bitte, bitte zum Medienanwalt oder zur Medienanwältin gehen. Meine Anwältin ist die Maria Windhager, die eine Sachverhaltsdarstellung einbringt, die mal schon richtig, richtig hart formuliert ist. Die Wahrscheinlichkeit ist in meinen Augen größer, wenn ich einen juristischen Profi, der nur an solchen Themen arbeitet habe, der das schon mal so formuliert, dass das vielleicht in der juristischen Logik umso härter klingt. Also da muss ich sagen, ist das Tragische auch, je privilegierter ich bin, je mehr ich mir einen Anwalt, eine juristische Vertretung leisten kann, je mehr Infos ich auch schon im Vorhinein habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht mit dem Justizapparat besser umgehen kann.
Wenn wir jetzt einen Schwenk machen, auch ein bisschen zu deinem neuesten Buch Übermacht im Netz, ganz vieles Hasses im Netz findet ja auf den großen Plattformen statt. Und ich habe da auch oft die Erfahrung gemacht, dass es eben keinen Sinn hat, hasserfüllte oder beleidigende Kommentare zu melden. Wie können diese Plattformen wie Facebook oder Twitter oder Instagram, ich meine, das gehört eh zu Facebook, aber wie können diese übermächtigen Plattformen sozusagen konsequenter in die Mangel genommen werden? Oder wäre das überhaupt sinnvoll?
Ich glaube, es wäre absolut sinnvoll. Ich glaube nicht, dass wir mit reiner Strenge gegenüber den großen Plattformen das Problem in den Griff bekommen. Ich glaube, dass die Verbesserung dieses Phänomens namens Hass im Netz, die erzielen wir auf mehreren Ebenen. Das heißt, die Lücken im Strafrecht schließen, Verantwortung der großen Plattformen einfordern und dann auch viel Moderation, zum Beispiel auch von Zeitungshäusern, von klassischen Medien. Das sind mehrere Ebenen. Aber gehen wir kurz auf die Plattformen ein. Die spielen schon eine wichtige Rolle, weil sie ja eigentlich die Schiedsrichter sind, was auf ihrer Plattform möglich ist. Und ich würde sagen, da hat sich schon viel getan, weil ganz zu Beginn war es zum Beispiel so, dass Flüchtlinge noch keine geschützte Kategorie bei Facebook waren. Geflüchtete Menschen haben erst nach einer gewissen Zeit, sind auch noch zusätzlich geschützt worden, wenn sie übelste Androhungen von Gewalt und so weiter erleben. Also da wurden schon gewisse Fortschritte erzielt, aber wir wissen insgesamt noch immer zu wenig, wie viel die Plattformen machen. Und was man auf jeden Fall tun sollte, ist eine Art Transparenzpflicht einführen, dass die großen Plattformen mal erklären müssen, wie viele Meldungen wegen Beleidigungen oder auch Hassrede erhalten die, wie viel wird davon gelöscht und auch wie viele Moderatoren haben sie für das jeweilige Land für die Bearbeitung von Fällen aus dem jeweiligen Land abgestellt. Und da gibt es in Deutschland das NetzDG, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ist ein durchaus umstrittenes Gesetz, das aber in einem Punkt ziemlich unumstritten ist, das sind diese Transparenzpflichten. Dort müssen halbjährlich die großen Plattformen Berichte vorlegen. Diese Berichte funktionieren dort bisher nicht sonderlich gut, weil diese Plattformen immer wieder andere Dinge liefern, als sich die Justiz erwartet hat. Sagen wir so. Aber das Wichtige wäre mal, dass wir konkrete Zahlen haben, wie viel wird gemeldet, wie viele Moderatoren arbeiten dort, wie viel wird gelöscht. Und dann, ich glaube, auf lange Sicht müssen wir eben diese Sicherheitsmechanismen ausbauen. Und da ist die Transparenz der großen Plattformen sicher ein wichtiger Schritt. Und dann gibt es noch spezielle Sonderprobleme. Jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel ist es ja total skurril. Wenn man jetzt etwas meldet, kriegt man keine Antwort zum Teil.
Ja, das habe ich auch erfahren. Ja.
Und das liegt daran, dass Facebook seine Moderatorinnen und Moderatoren nach Hause geschickt hat und jetzt eher über künstliche Intelligenz versucht, das Problem zu lösen. Und ich sage gleich vorweg, künstliche Intelligenz kann manche Dinge helfen, kann zum Beispiel dazu bei einer Reihung führen, dass Kommentare, die auch für die Software schon sehr toxisch aussehen, als erstes vom Moderator angeschaut werden. Solche Dinge kann künstliche Intelligenz schon machen, aber Hassrede oder andere Formen von Beleidigungen, die sind sprachlich so komplex, das kann Software bisher nicht. Und wenn ich jetzt im Moment etwas melde, ist das noch schwieriger als sonst, dass das wirklich entfernt wird. In meinen Augen sind wir da wirklich, also in 50 Jahren, wenn Leute auf diese Phase zurückblicken, wo wir jetzt sind und das vielleicht ganz kurios finden, wie wenig ausgebaut unsere Sicherheitsmechanismen waren. Und Und vielleicht nur, warum die großen Plattformen da so eine Rolle spielen, ist ganz einfach, weil die dran verdienen. Das ist ja, die machen das ja nicht nur aus, nicht aus der Gutheit ihres Herzens heraus, sondern das sind börsennotierte Konzerne. Und ich glaube, von einem börsennotierten Konzern kann ich schon erwarten, dass die Leute haben, die das ernsthaft prüfen. Und die Gefahr ist auch oft, dass Leute wütend sind, dass die Moderation nicht gut genug funktioniert. Aber die Frage ist halt auch, hat Facebook genug Moderatorinnen, genug Moderatoren, damit die zum Beispiel nicht innerhalb von weniger Sekunden sagen müssen, das wird gelöscht oder nicht, dass die genug Zeit haben. Und da ist eben diese Transparenz so wichtig, weil wenn wir klare Zahlen haben, wie viele Moderatoren zum Beispiel für Österreich zuständig sind, dann lässt sich besser abschätzen, sind das eh genug oder sind das vielleicht zu wenige.
Mhm. Ich habe auf Instagram in den letzten Tagen zwei interessante Erfahrungen gemacht. Die eine war eben, dass ich einen Hasskommentar gemeldet habe und dann 24 Stunden später circa die Antwort gekriegt habe, so quasi aufgrund der Corona-Krise haben wir gerade so viel zu tun, du kannst die Person ja blocken, wenn es dir nicht passt, was sie schreibt. Und das zweite, was ich sehr interessant fand, ist, dass offenbar beleidigende Kommentare, auch wirklich beschimpfende also Kommentare, wenn sie in verschiedenen Dialekten verfasst sind, offenbar nicht erkannt werden. Das fand ich auch interessant.
Ja, also gerade in einer Phase, wo die Software drüber geht, ist Dialekt ein riesiges Problem. Wobei, da muss man sagen, womöglich ist Dialekt auch in der normalen Phase ein Problem. Wenn ein Teil der Moderatorinnen und Moderatoren in Deutschland sitzen, kann man vielleicht nicht immer davon ausgehen, dass jeder Dialektbegriff aus Österreich so zuordnenbar ist. Und das ist eben, aber das ist ein wichtiger Punkt, den du einbringst. Ich war vor einiger Zeit bei einer Konferenz, wo es auch genau um die Frage ging von OSZE, was kann man tun, damit Plattformen genug gegen Hassrede machen? Und da ging es auch um die Frage, was können Algorithmen machen, was können sie nicht tun. Und das große Problem ist ja, dass Algorithmen in der Regel mit Englisch trainiert werden und dann mit den nächsten Sprachgruppen oft nach der Bedeutung der Sprachgruppe. Jetzt ist natürlich Deutsch eine wichtige Sprache. Weltweit betrachtet gibt es viele Menschen, die Deutsch sprechen, aber es ist schon mal nicht die wichtigste. Und dann gibt es natürlich auch im Deutschen viele Unterformen. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass solche lokalen Beleidigungsvarianten schwer erkannt werden. Und ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, manche Leute, die beleidigen, die schreiben ja auch so seltsam. Ich sage jetzt was, die schreiben nicht das N-Wort zum Beispiel, die schreiben so depperte Worte wie maximal pigmentiert. Mhm. Und also das ist gar nicht so leicht, dass eine Software oder dass auch ein Mensch immer jeden Begriff kennt, den ein Rassist oder ein Antifeminist nutzt, um Andersdenkende oder Menschen, die er nicht mag, abzuwerten. Also sprachlich, sprachlich gibt es auch große Hürden.
Mhm. Auf welchen, oder kann man überhaupt feststellen, oder gibt es da irgendwelche Erhebungen dazu, auf welchen Plattformen Hass im Netz wie stattfindet? Selbst wenn wir jetzt mal bei den drei größten bleiben, also Twitter, Facebook und Instagram, die drei größten Social-Media-Plattformen, welche Unterschiede gibt es da und worin liegen die begründet?
Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Wenn jemand, der zuhört, solche Erhebungen kennt, bin ich immer interessiert. Wir haben das Problem, dass solche Erhebungen auch nicht so leicht sind, weil zum Beispiel sehr viel Forschung, die wir haben, betrifft Twitter. Da gibt es recht gute Untersuchungen zu Sexismus gegenüber Frauen, wie unbehaglich oft Worte wie Bitch und so weiter fallen. Da finde ich sehr, sehr, sehr interessante quantitative Auswertungen auf Twitter. Warum? Weil Twitter für Wissenschaftler leicht zugänglich ist, weil die API, die Schnittstelle, leicht auswertbar ist. Facebook hat sogar die Möglichkeiten für Journalisten oder das breite Feld der Wissenschaftler, solche Auswertungen zu machen, eingeschränkt in den letzten Jahren. Und das macht Untersuchungen schwerer und auch Vergleichbarkeit schwerer. Zumindest aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, Beleidigungen, auch Sexismus gibt es überall. Er nimmt aber vielleicht andere Formen an. tendenziell ist Facebook zum Beispiel im deutschsprachigen Raum für die rechtspopulistische Blase enorm wichtig. Und wir sehen auf Facebook oft Shitstorms, die wirklich in diesem rechtspopulistischen Milieu losgetreten worden sind. Und die finden dann vorrangig auf Facebook statt, wohl auch, weil diese Community dort das auslebt. Twitter hat sich auch verändert. Das war vor 10 Jahren mehr so ein Geek-Kanal und manche Journalisten waren schon dort. Aber man kann sehen, dass in den letzten Jahren, seit 2015, 16 und so weiter, die rechtsextreme Szene dort herangewachsen ist. Und die sind auf Twitter gar nicht so ohne, weil die wirklich, die retweeten oft Leute, die sie nicht mögen. Und das ist wirklich das Signal für deren Fans, dass sie die dann wirklich zuspammen. Das sind oft keine üblen Beleidigungen, sondern manchmal sind es auch nur so Doofheiten wie lösch dich oder du linksgrün versiefte irgendwas. Also das sind nicht immer so spektakuläre Beleidigungen. Aber damit, dann prasselt das auf einen ein. Und das ist ziemlich unangenehm, gerade auch für gut sichtbare Frauen auf Twitter, die von der rechtsextremen Blase so in die Auslage gestellt werden. Weil jedes Mal, wenn die App aufmachen, sehen sie schon wieder diese Unfreundlichkeiten. Und dann nur eins ganz kurz zu Instagram. Da würde mich auch deine Meinung interessieren, wie du das siehst. Aber natürlich ist Instagram in seiner Logik ja anders. Es ist so bildlastig. Und da finde ich es oft interessant, Instagram ist ein Influencer-starkes Medium, wo es wirklich rund um gewisse Bereiche sehr, sehr starke Influencerinnen auch gibt, Mode, Beauty, was weiß ich. Und da ist zum Beispiel ein riesiges Problem das Bodyshaming, das dann dort auch sehr stark ausgelebt wird. Aber das ist jetzt nur meine erste Assoziation. Ich glaube, du hast dich selbst auch wahnsinnig stark mit Instagram beschäftigt. Das fände ich total spannend, wie du das dort wahrnimmst.
Mhm. Also ich finde ja Instagram sehr interessant. Ich nutze es ja vor allem auch für politischen Aktivismus, was vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen untypisch und komisch ist auf Instagram, weil es eben so ein bildbasiertes Medium ist. Und ich habe in letzter Zeit den Eindruck, dass es davor eher so ein Feel-Good-Medium war ein bisschen, mit Herzerl schicken und so. Also es ist natürlich ein Medium, wo auch ganz stark eben so Sachen wie Body-Shaming vorgeherrscht haben, aber nicht vordergründig, würde ich sagen. Also ich habe es eher als sehr friedliches Medium erlebt und in letzter Zeit merke ich aber, dass auch der antifeministische Hass dort stärker wird. Also es gab zwei Wellen, die mich sehr getroffen haben dort. Das Einfachere unter Anführungszeichen auf Instagram ist halt, dass man den Content quasi selber in der Hand hat. Also bei Twitter ist es so, es kann alles von dir quasi retweetet werden, wenn du nicht auf privat stellst und kann alles sozusagen in die Auslage gestellt werden, was du machst. Und du kannst selber auch keine drunter Kommentare löschen. Das kann sehr unangenehm sein, weil da wurde auf diesem Wege bei mir auch schon mal der Leipziger Identitärenchef auf mich aufmerksam und hat einige Leute auf mich gehetzt. Aber auf Instagram ist es halt so, du kannst jeden Kommentar löschen. Man kann quasi alles kuratieren als Person, die diesen Instagram-Channel selbst in der Hand hat, ja. Das macht einen großen Unterschied. Was mir mal passiert ist auf Instagram, und das war eben auch, das ist sozusagen Hand in Hand gegangen mit der Sache auf Twitter, dass offenbar irgendjemand auf Instagram bei mir ganz viele so Fake-Profile zugekauft hat, die mir dann innerhalb von Minuten gefolgt sind. Also ich hatte dann innerhalb von Minuten tausende Follower mehr. Und das Ziel war offenbar, dass mein Instagram-Account, zuerst wurde er Shadow gebannt, also das hat funktioniert, weil halt Instagram davon ausgegangen ist, dass ich diese Account selber gekauft habe. Und das Ziel war offenbar, meinen Account so gelöscht zu kriegen. Das finde ich eine interessante Strategie, sozusagen auf einer Plattform, wo man wenig öffentlich gegen eine andere Person agitieren kann.
Das ist sehr interessant, ja. Ich habe mal als für das Buch Lügen im Netz ein Experiment gemacht und habe Likes gekauft für eine Seite, die ich extra dafür angelegt habe. Also es ging mir nicht darum, irgendwie gefälscht Likes zu besorgen, sondern nur um zu testen, wie leicht geht das. Und es kostet ziemlich wenig Geld. Ja. Ich glaube, waren es $3 pro 1000 Fans auf Facebook. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war wirklich billig. Und ich habe mir damals gedacht, eigentlich das Fieseste, was man machen kann, ist gar nicht sich selbst das zu kaufen, sondern zum Beispiel einem anderen politischen Kandidaten und dann Medien verständigen und sagen, schaut, der hat sich die Fans gekauft, weil das ist wirklich, das ist ziemlich fies und dein Beispiel ist da sehr interessant. Und zu dem, was du zu Instagram gesagt hast, Ja, ich glaube auch einerseits, was wir halt in den Nutzungszahlen sehen, ist, dass die Instagram-Nutzung so stark gestiegen ist. Wir sehen auch, dass die Parteien mittlerweile auf Instagram gehen. Und das heißt, man kann davon ausgehen, es ist ein breiter Schnitt der Bevölkerung auch dort, inklusive den guten und den schlechten Seiten. Und zu dem, was du gesagt hast, man kann seine Inhalte kuratieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, auch bei der Frage, wie kann ich mich verteidigen? Da ist Instagram ja einerseits praktisch, als dass das Teilen von Inhalten allein schon deshalb nicht so leicht ist, weil ich dauernd über Bildmaterial gehe und Instagram dieses Sharing gar nicht so leicht macht. Und du bist die Moderatorin deines eigenen Kommentarbereichs. Und das ist auf Facebook und auf Instagram viel besser als auf Twitter, weil auf Twitter ist das große Problem, wenn man etwas schreibt und es hageln Beleidigungen ein, dann kann ich die nicht löschen. Mittlerweile kann ich die ausblenden. Das mache ich mittlerweile auch. Das funktioniert besser, als es gar nicht zu machen. Aber es ist eben nicht das Gleiche wie löschen. Man ist nicht Moderator der eigenen Debatte. Und das ist eher blöd. Und vielleicht eins noch, weil du die Unterschiede gefragt hast, da muss ich sagen, ist tatsächlich Instagram und Facebook auch, würde ich sagen, beim Moderieren angenehmer. Wenn ich eine Page auf Facebook habe, kann ich auch ganz interessante Sachen machen. Ich kann Dinge nicht nur löschen, ich kann sie auch ausblenden. Das heißt, die Person, deren Kommentar nicht mehr sichtbar ist, checkt das nicht, sondern glaubt, der ist noch immer sichtbar. Das ist gar nicht schlecht. Das ist gerade für professionelle Auftritte eine sehr praktische Funktion. Und eins noch zum Schluss, was ich gelernt habe im Laufe der Zeit. Ich war da anfangs sehr zurückhaltend. Aber du hast jetzt auch die Identitären erwähnt. Ich habe auch eine Zeit gehabt, da haben Vertreter der rechtsextremen identitären Bewegung immer wieder meine Tweets retweetet. Und in dieser Phase habe ich wirklich gelernt, den Blockier-Button sehr stark zu benutzen. Ich war immer sehr skeptisch. Warum? Weil ich persönlich finde es auch okay, zu diskutieren, und ich finde es auch grundsätzlich okay, wenn jemand das findet, was Unsinn ist, dass es Unsinn ist, was ich sage, solange er nicht wirklich ausfällig wird. Nur das Problem ist, ab einer gewissen Sichtbarkeit und gerade wenn Akteure aus der rechtsextremen Szene auf einen aufmerksam werden, wird man nur noch zugeschwemmt mit Unangenehmen. Und das ist einfach zu viel. Und da ist meine Erfahrung, wenn ich wirklich so zum Fokus werde solcher Akteure, ist meine Empfehlung, die Accounts, die ganz klar aus dieser Richtung kommen, wegblocken, weil man sonst nicht mehr rauskommt aus diesem Müll, der auf einen runtergeleert wird sozusagen. Also ich bin da mittlerweile viel lockerer. Ich finde es okay, dass man sehr viel blockiert, vielleicht nicht alles, aber das ist auch eine Hilfe.
Mhm. Ja, ich bin auch auf Twitter gegangen, so mit dieser Idee von, ich blogge so wenig wie möglich, weil warum soll ich mich nicht anderen Meinungen aussetzen? So, also, aber ich habe dann auch irgendwann festgestellt, dass es vielen Leuten eben gar nicht um Diskurs geht, sondern eher um Diskurszerstörung auch und um einfach nur Angriff, und das braucht man sich auch nicht geben. So.
Genau, da sind wir ja wieder beim Silencing angekommen. Das ist, da geht's, also was man lernt ist, manchen geht es eben nicht darum, auch nur ansatzweise in einen Austausch zu treten. Da geht es darum, dir zu zeigen, wie furchtbar du bist, dir deine Präsenz auf Twitter so unangenehm wie nur möglich zu machen. Und in solchen Fällen ist es durchaus sinnvoll zu blockieren. Und das ist auch etwas, wie man sich gegen Silencing wehren kann, dass man diesen Usern nicht so viel Raum gibt. Das ist, glaube ich, generell wichtig. Wenn ich überlege auch manchmal, soll ich da noch eingehen, soll ich das noch irgendwie beantworten? Ich bin da sehr zurückhaltend geworden, weil ich versuche mittlerweile die Zeit, die ich habe, und die ist sehr wenig, den Usern und Userinnen zu geben, wo ich finde, die bringen was Konstruktives ein. Also sich nicht mit dem ständig, also diesen aggressiven Stimmen nicht zu viel Raum zu geben, das ist auch eine Bewältigungsstrategie in meinen Augen.
Mhm. Ingrid, gibt es noch irgendetwas, was du noch gerne sagen würdest, was dir wichtig ist, was ich jetzt nicht gefragt habe?
Ich sage nur noch eines, darüber haben wir nicht geredet, aber es ist natürlich wichtig. Ich habe nämlich vergessen, das bei der Antwort zu sagen. Du hast gesagt, dass gerade Frauen aus dem linken Spektrum oder Feministinnen besonders betroffen sind. Möchte ich einen Aspekt besonders hervorheben. Tatsächlich sind Feministinnen besonders betroffen, weil die eine Community gegen sich haben, die besonders übel ist, nämlich die Antifeministen. Und das ist etwas, das einfach schon seit einigen Jahren dokumentiert ist. Es gibt ja unterschiedliche Gemeinschaften im Internet, die gut organisiert sind. Zu den gut organisierten Communities zählen auch die Antifeministen, die dann in ihren Foren oder in ihren Gruppen gerne Artikel posten oder Blogbeiträge von einer Frau, die sie nicht mögen, die feministisch ist. Und dann hagelt es auf die Frau ein. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir gerade über feministische Themen sprechen, es ist schon so, dass es jede Frau treffen kann, aber je mehr ich mir auf die Fahnen hefte, dass ich für Feminismus stehe, desto mehr ist das ein Angriffssignal für manche. Und ich glaube, es gibt mittlerweile viele Feministinnen, die sich austauschen, die sie zusammenhalten. Wenn ich neu mich für das Thema interessiere, wenn ich eine neue Akteurin bin, ist wichtig, dass ich weiß, was auf mich zukommen wird, aber auch, dass ich weiß, das ist normal. Also im Sinne von, das Tragische ist, da geht es nicht um einen selbst, das ist diese Art, wie der Krieg geführt wird, verbaler Krieg. Und da würde ich schon sagen, dass Feministinnen ein ganz besonders übles Internet erleben, ja.
Möchtest du vielleicht den Leuten noch sagen, wo sie dich im Internet finden?
Ah ja, ja eben auf Twitter zum Beispiel, das ist eigentlich das für mich wichtigste Kanal, da ist einfach @Brodnik, so ich kann schon nicht mehr reden, auf Facebook auch immer wieder und natürlich auf meiner Webseite brodnik.org, wo ich manches blogge. Ich entschuldige mich an dieser Stelle auch, ich bin wahnsinnig schlecht im Beantworten von E-Mails und Mentions und was weiß ich, aber ich freue mich über alle, die sich austauschen und soweit es mir die Zeit erlaubt, versuche ich auch auf manches zu antworten. Also gerne über Twitter oder mein Blog. Das ist das Beste eigentlich.
Super. Dann vielen lieben Dank, Ingrid.
Gern.
Vielen Dank, liebe Ingrid, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Ingrid Brodnik findet ihr im Internet unter brodnik.com oder auf Twitter unter dem Handle @Brodnik. Ihre drei Bücher Hass im Netz, Lügen im Netz und Übermacht im Netz sind im Brandstätter Verlag erschienen und die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und wie ich bereits eingangs gesagt habe, alle SupporterInnen auf Steady haben die Möglichkeit, Übermacht im Netz zu gewinnen, und zwar indem ihr idealerweise von der E-Mail-Adresse, mit der ihr euch auf Steady angemeldet habt, bis inklusive 30. April ein Mail schreibt mit dem Betreff Brodnik Verlosung, und zwar an großertöchterpodcast@gmail.com. Also nochmal, wenn ihr SupporterInnen auf Steady seid, dann könnt ihr Übermacht im Netz von Ingrid Brodnik gewinnen, indem ihr ein E-Mail mit dem Betreff Brodnik Verlosung an großertöchterpodcast@gmail.com schickt. Das geht bis 30. April. Große Töchter findet ihr auf großetöchter-podcast.at, auf Facebook und auf Instagram @großetöchterpod und mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram @FrauFrasel. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das einerseits auf Steady, wenn euch eine finanzielle Unterstützung nicht möglich ist, dann könnt ihr den Podcast auch unterstützen, indem ihr ihn mit 5 Sterne bewertet in eurer Podcast-App, idealerweise auf Apple Podcasts, indem ihr euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt oder indem ihr diese Folge auf Social Media teilt. Danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.